Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen. Der Frage, ist es für uns Menschen möglich, Erkenntnis von uns selbst und Erkenntnis von der Welt zu erlangen? Eine Frage, die sich jeder Mensch, der in irgendeiner Weise Interesse hat, herauszufinden, wer er ist, was er als Mensch ist und was die Welt ist, sich irgendwann einmal stellen wird. Oder Menschen, die ihre Lebensaufgabe oder einen Teil ihrer Lebensaufgabe ja darin sehen, zu verstehen, die Welt, Erkenntnis von der Welt zu erlangen und auch Erkenntnis vom Menschsein. Und so ist das, was wir hier in diesem Bild auch sehen können, dass ja der Mensch als ein Mikrokosmos, der Abbild ist vom Makrokosmos, ein aus der göttlich-geistigen Welt geschaffenes Wesen, seit dem Ereignis von Golgatha begabt worden ist mit einem Geisteswesen, mit dem Ich, mit einer individuellen geistigen Wesenheit. Und so können wir als geistiges Wesen aus dem Umkreis heraus die Wahrheit, die Wirklichkeit der Welt in uns aufnehmen, indem wir Wege finden, uns so zu entwickeln, dass wir wirkliche, wahre Erkenntnis von der Welt erlangen können. Denn das ist es, was den Menschen heute Not tut in gewisser Weise, nachdem viele Menschen suchen, nämlich der Frage, sind wir wirklich, wie allgemein öffentlich dargestellt, irgendeine mechanisch-chemische Maschine höherer entwickeltes Leben, das einfach nur gewisse geistig-seelische Funktionen hat? Oder was sind wir wirklich? Und die Anthroposophie und die Wissenschaft vom Geist gibt hier eine Antwort, die Rudolf Steiner eben in diesen Dingen genauestens beschrieben hat, nämlich zum einen, dass das, was viele andere Menschen, die sich mit dem Thema des Menschseins, mit dem Geistigen und Seelischen beschäftigt haben, immer schon sagten, immer sagen und auch sagen werden, der Mensch ist ein seelisch-geistiges Wesen, das sich in einem physischen Leib verkörpert hat. Und daher ist der Mensch auch als ein seelisch-geistiges Wesen praktisch unbegrenzt erkenntnisfähig. Wir sind nur durch unsere Leibesorganisation, durch unsere Umgebung, durch unseren Entwicklungszustand nur bis zu einem gewissen Grad eben erkenntnisfähig. Aber die Erkenntnisfähigkeit kommt durch die eigene Tätigkeit, durch das Anerkennen des Menschseins als Geisteswesen und der Tätigkeit, die wir entfalten können, um unsere Wahrnehmung, unsere Intuition, unsere höheren Wahrnehmungen der geistigen Welt weiter zu entwickeln. Es kann also Erkenntnis nur durch die eigenständige Arbeit erreicht werden. Immer auch natürlich unter der Erkenntnis, dem Wissen, das wir haben, dass ja die ganze Welt eine Schöpfung aus dem Geiste ist, wenn das auch ein sehr komplexer Vorgang ist, aber wir können uns auch darüber kundig machen und Erkenntnis darüber erlangen und so können wir aus allem, was ist, auch den Geist wieder herausholen, denn alle Dinge der Welt sind letztlich von dem geistigen Wesen, von den Wesen der geistigen Welt erschaffen worden. So, wenn wir ein Ding betrachten, können wir auch den geistigen Zusammenhang davon in einer gewissen Weise, nämlich geistig-seelisch, durch Intuition wahrnehmen. Und so können wir die wirkliche, vollständige Erkenntnis von dem Ding uns erreichen, erlangen. Die Erkenntnis ist das Verbinden von Wahrnehmung mit geistigem Inhalt, also das Durchdringen des Bewusstseins mit der Wirklichkeit von Wahrnehmung und geistigem Inhalt zur totalen Wirklichkeit. Das ist der Pfad der Erkenntnis. Dass wir uns frei machen von den Verirrungen oder von den Verdunkelungen der Wahrnehmung und dass wir uns frei machen von den Verdunkelungen und Abschottungen von der geistigen Wirklichkeit, sodass wir den geistigen Inhalt und die Wahrheit wahrnehmen können und in uns durch das Denken verbinden können, sodass wir ein reines Denken entwickeln, was eine Arbeit ist, dieses reine Denken zu entwickeln, aber das ist eben hier auch der Sinn dieses Vortrages, um darzustellen, wie wir von Rudolf Steiner hier eine Anleitung bekommen haben für einen Pfad, der zur Erkenntnis des Menschseins und Erkenntnis über die Welt führen kann. Und es sind viele Hürden. Wir sehen das in der heutigen Zeit, dass die Medien, die Politiker, die Konzerne alle Möglichkeiten aufbieten, um uns zu hindern, Erkenntnis zu haben, um uns manipulieren zu können in die eine oder andere Richtung, um unser Denken zu schwächen, irriger zu machen, unsere Wahrnehmung einzuschränken, indem uns vieles vorenthalten wird. Und das ist es, was wir eben überwinden müssen. Vorurteile, die uns sagen wir, programmiert wurden, angelernt wurden, zu überwinden. Einseitige Gedanken, die Welt anzuschauen, zu überwinden und die Dinge von allen möglichen Seiten anzusehen, um zu erkennen, ah, da habe ich mich geirrt, weil ich hatte Vorurteile, weil ich habe es nur von einseitig angesehen. Also ein vorurteilsloses Betrachten, Durchdenken aller auftretenden Gesichtspunkte ist es, was für eine wahre Erkenntnis notwendig ist. Ich zitiere: Reine Erfahrung ist die Form der Wirklichkeit, in der diese uns erscheint, wenn wir ihr mit vollständiger Entäußerung unseres Selbst entgegentreten. Also neue Gegebenheiten kommen auf uns zu, Bestätigung oder neue Erkenntnis können uns diese bringen. Wir müssen also offen sein, sie können uns bestätigen, wir können sehen, wir irren uns, aber sie können uns neue Erkenntnis bringen. Und wir benötigen dazu eines, was alle Zeit die Menschen haben mussten dazu, ist ein Drang nach neuer Erkenntnis, nach Erkenntnis von sich selbst und der Welt, den Wunsch nach Selbst und Welt verstehen. Und es ist den Menschen gegeben, eben seit dem Ereignis von Golgatha, seit 2000 Jahren, dass wir beschenkt, begnadet worden sind mit einem neuen Wesensglied, dem Ich-Bewusstsein, der Fähigkeit des eigenständigen, ich-bewussten Denkens. Und der Jesus Christus in seinem Leben hat uns vorgezeigt, als ein makrokosmisches Wesen, wie er im Kreise der 12 Jünger als ein 13. gelebt hat, wie die 12 Jünger dargestellt haben, die 12 verschiedenen Menschenarten, Menschenströmungen, die da zusammengekommen sind, die 12 verschiedenen Arten, die Welt zu betrachten, die Welt zu wirken. Und in der Mitte der 13. der Christus. Also das menschliche Denken können wir uns ansehen als etwas, was als 13. in einem Umkreis aus der Welt drinnen steht und die totale Wirklichkeit aufnehmen kann, alle Blickwinkel, Anschauungen, alle Richtungen es zu denken, also zum Ganzen, zur Welterkenntnis zusammenfügen zu können, was auf uns zukommt. Das ist das Urbild der Erkenntnis, ist der Christus, der Menschensohn, der immer ununterbrochen gegenwärtig hatte, die ganze Wirklichkeit aus der geistigen Welt in der physischen Welt. Es ist also das Urbild der Erkenntnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So können wir kommen von individuellen Begriffen zu den allgemein gültigen Begriffen zur Erkenntnis, indem wir diesem Urbilde versuchen nachzustreben. Und wie stehen wir als Mensch nun in der Welt? Das Wollen führt uns an einen gewissen Punkt, das Schicksalswollen, unser unmittelbares Wollen bewegt uns an einen Ort, da erleben wir etwas. Es kommen uns zwei Dinge entgegen, wenn wir die Welt betrachten. Wir betrachten ein Ding, Da, wir haben eine Wahrnehmung davon. Wir beobachten es, wir haben einen Wahrnehmungsinhalt, der sich in unserer Vorstellung abbildet und uns kommt als geistiges Wesen gleichzeitig ein Begriff zu diesem Ding zu. Wir haben dafür mehr oder weniger die Fähigkeit, diesen Begriff aufzunehmen, der aus der Ideenwelt, der geistigen Welt kommt. Und wir bringen dann durch das Denken diesen Begriff mit dem Wahrnehmungsinhalt, mit der Beobachtung zusammen und bringen noch dazu unsere Persönlichkeit, unser Fühlen. Wir machen also daraus eine individuelle Vorstellung, die wir durch unser Ich erlangen, durch das Denken unseres Iches. Wir haben also Wollen, wir haben Denken und wir haben Fühlen. Und daraus wird aus dem Welterleben, das wir haben, eine individuelle Vorstellung von der Welt. Der Pfad der Erkenntnis führt uns nun dazu, diese Möglichkeit zu ergreifen, die individuellen Vorstellungen durch Arbeit an uns, Arbeit an unserer Erkenntnisfähigkeit zu einer allgemein gültigen Vorstellung von der Welt zu machen. Und die Welt kommt uns aber dadurch, dass wir ein freies Wesen sein sollen, auch als ein Widerstand entgegen. Die Widersachermächte versuchen uns abzulenken von dieser Selbsterkenntnisfähigkeit, von der Welterkenntnis. Und so tritt auf eine Konditionierung, dass wir gefühlskalt werden. Wir kennen das aus dem Fernsehen zum Beispiel. Wir sehen einen Schrecken. Gleiches Ereignis für einen Menschen nach dem anderen, das bringt eine gewisse Gefühlskälte zum Beispiel hervor. Wir sehen eine fast totale Manipulation durch die Medien, durch die Regime, durch die Konzerne, die uns die Wahrheit vorenthalten, entstellen, völlig verdrehen, sodass wir die Wirklichkeit nur wahrnehmen können, wenn wir wirklich konzentriert an uns arbeiten, diese Wahrnehmung wieder wahrheitsgetreuer zu machen. Wir bekommen ständig eine Versuche, unser Wollen, unser Schicksalsbewegungen einzuschränken, indem wir zum Beispiel in der virtuellen Realität verweilen. Und wir haben eine durch Unheilmittel, durch elektromagnetische Strahlung, durch genetische Manipulation der Ernährung eine Beeinträchtigung unserer geistigen Fähigkeiten des Intuitionsvermögens, also die Fähigkeit, den Begriff zum Ding zu erlangen. Und so stehen wir in der Welt. Wir können das aber durch Eigentätigkeit, indem wir auch unsere Leben entsprechend gestalten und so weit bringen, dass wir vom individualisierten Begriff der Wirklichkeit zum allgemeinen universellen Begriff kommen, so dass wir eine Summe von reinen Erfahrungen haben, die in unseren Vorstellungen die Wirklichkeit der Welt, was dann die Erkenntnis der Welt ist, abbilden kann. Und das sind nun die Schritte, die uns auf diesem Pfad der Erkenntnis führen können. Wenn wir diese Schritte gehen, dann bringt es uns weiter in die Fähigkeit, das, was wir wahrnehmen, durch Intuition zu Begriffen zu machen, zu Vorstellungen, die der Welt entsprechen. Das erste ist eine unbefangene Aufnahme dessen, was an uns herantritt. Das zweite ist eine Gedankenarbeit, also die Arbeit, es durchzudenken, auch Dinge zu denken, die uns unangenehm, unsympathisch sind oder die wir ablehnen. Das rückhaltlose im dritten und unbefangene Hingabe auf das, was uns auftritt, also es nicht einfach abzulehnen. Das vierte, Gelassenheit gegenüber Freude und Leid. Also wir können nicht nur einfach sagen, ich will nur wissen, was uns Freude macht. Wir müssen auch alles uns allem hingeben und die Gelassenheit haben, das zu ertragen, um daraus die Erkenntnis zu bekommen. Wir können eine wahrheitsgetreue Vorstellung von der Welt nur erreichen, indem wir Herr sind über unsere Gedanken, dass wir unsere Gedanken durch Gedankenkontrolle, also dass wir kontrolliert unser Denken verlaufen lassen, durch geregeltes Denken erreichen. Und wenn wir ein geregeltes Denken haben, dieses auch umzusetzen in das Tun, also dass unser Handeln den Gesetzen entspricht, die wir aus dem geregelten, aus dem in Ordnung gebrachten Denken uns entspringt, also nur daraus zu handeln und zu sehen, ob wir können handeln im Sinne des Schönen und ewig Wahren und Guten in der Welt. Und dann in der 7. Stufe Ruhe und Sicherheit in der Seelenverfassung, Seelengleichgewicht, eine Gelassenheit und Geduld, auch warten zu können auf diese Erkenntnis, die uns zukommen will. Und so ist die 1. Stufe, der 1. Schritt auf dem Pfad der Erkenntnis die unbefangene Aufnahme. Wir haben heute in der Gegenwart wunderbare Beispiele dafür, wenn wir materialistisch die Welt denken und sagen, es gibt keine geistige Welt, das interessiert uns gar nicht, das lehnen wir ab, so ein etwas Unsinniges überhaupt andenken zu wollen, dann werden wir von der geistigen Welt, von der göttlichen Welt nichts in Erfahrung bringen können, weil wir gar nicht dorthin gehen mit unseren Gedanken. So ist die unbefangene Aufnahme eben, dass wir uns frei und offen öffnen für neue Erkenntnisse, um diese erringen zu können, anerkennen zu können, dass wir nicht alles wissen. Das ist eine der Dinge, die auch den Menschen heute beigebracht wird, eine fast totale Überheblichkeit zu glauben, man wäre der höchste Endpunkt des Wissens der Menschheit und es wäre gar nicht mehr notwendig, etwas Weiteres zu wissen. Also die Anerkennung dessen, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das wird jeder, der sich strebend um Erkenntnis bemüht, an sich schon bemerkt haben, dass er dann ihm aufgeht, die Welt und was er, der Mensch, von dieser Welt alles noch nicht weiß. Dass es also Dinge in der Welt gibt, die man noch nicht kennt. In solchem Anerkennen, dass es etwas geben kann, was ich noch nicht erfahren habe, was meinen bisherigen Erkenntnissen auch widersprechen kann, liegt eine 1. Stufe, ein 1. Schritt zur Erkenntnis. Ich zitiere, eine wichtige geistige Einsicht erweckt in dem nicht durch Vorurteil getrübten Gemüt die Kraft des Verständnisses, also des Verständnisses dafür, dass ich mich irren kann, dass meine Vorstellungen noch falsch sein können und unvollständig. Und dann gehen wir den 2. Schritt auf diesem Pfad zur Erkenntnis. Das ist die Gedankenarbeit. Eben, dass wir anerkennen, wir haben eine liebgewonnene, geübte Art, die Welt denkend zu betrachten, aber das bringt uns in die Gefahr, alles einseitig zu sehen. Gehe ich in der Natur spazieren und sehe einen Baum, am Horizont komme näher, betrachte ihn, dann könnte ich in den Glauben verfallen, jetzt hätte ich den Baum ganz erkannt. Wenn ich um den Baum dann herumgehe, kann ich erkennen, der sieht von allen Seiten ein bisschen anders aus. Dasselbe können Sie nachvollziehen, noch viel besser mit Bergen im Gebirge zum Beispiel. Und wenn Sie um den Berg herumgehen können, dann werden Sie sehen, der sieht von jedem Blickwinkel anders aus. So sind alle Dinge der Welt erst dann für uns vollständig erkennbar, wenn wir sie auch vollständig wahrgenommen und durchdacht haben. Und es ist eben eine Herausforderung an die eigenständige Gedankenarbeit, an sachliches und unvoreingenommenes Arbeiten, am Denken, was zu erkennen eben, was ist wesentlich und was ist unwesentlich, ein Gefühl zu entwickeln für das, was wahr ist und was falsch ist, das Neues, was sicher ist, das Unbekannte erforschen zu wollen, die Zusammenhänge mit dem Bekannten oder Unbekannten finden zu wollen, zu verstehen wollen, die Auswirkungen auf sich, auf den Menschen und auf die Umgebung und wie die Umgebung auf mich wirkt, in meiner Erkenntnisfindung, die Entscheidungen dann nach bestehendem Wissen und Gewissen treffen. Also eben nicht nach Sympathie und Antipathie, sondern nach dem Gewissen, es vollständig möglichst geprüft zu haben und so zu einem Urteil zu kommen, das Für und Widerprüfen, das rechte Urteil suchen, ernstes Denken und Gedankenarbeit bilden die Erkenntnisfähigkeit aus. Wenn wir das eben ernst nehmen, das ist ein für die Welt, für den Menschen wesentlicher Vorgang, die Erkenntnisfähigkeit, das Finden der Wirklichkeit, ein lebensbezogenes Denken dadurch zu entwickeln, eben ein Denken, das die Wahrheit erkennen kann. Ich zitiere, die Seele hat ein natürliches Vertrauen zu dem Denken. Das ist das, was uns Rudolf Steiner dazu mitgeben kann. Das Vertrauen in das Menschsein als Geisteswesen, dass uns das Denken durch das Ich, durch das Christuswesen geschenkt worden ist, indem es aus dem göttlichen Urgrund kommt, die Fähigkeit hat, wirklich die Wahrheit in sich zu erarbeiten, die Wahrnehmung mit der geistigen Quelle zu verbinden und so ein Ganzes der Wahrheit zu erreichen. Darstellung habe ich hier gewählt, um eben zu zeigen, wenn wir versuchen, diese Gedankenarbeit zu leisten, uns auch zu Bewusstsein zu rufen, dass eben die verschiedensten Menschen, die verschiedensten Arten haben können, eine Sache zu denken. Viele Menschen natürlich auch die verschiedensten Arten, die Sache zu denken, haben. Und das ist etwas, was wir als üben wollten, um eben zu einer wirklichen Erkenntnis zu kommen, ist, dass wir es von verschiedensten Seiten ansehen und verschiedensten Seiten die Angelegenheit denken. Ich habe hier eine Darstellung der 12 berechtigten Weltanschauungen, wie sie Rudolf Steiner dargestellt hat. Wir beginnen im Krebs, das ist eben, dass es aus dem Umkreis aus der geistigen Welt auf uns wirkt, die Art, wie Gedanken sich formen. Also der Materialismus, der Sensualismus, der Phänomenalismus, der Realismus, der Dynamismus, der Monadismus, der Spiritualismus, der Pneumatismus, der Psychismus, der Idealismus, der Rationalismus und der Mathematismus. Da gehen wir durch den ganzen Himmelskreis und lassen wirken verschiedene Arten eben die Welt anzuschauen. Materialistisch, ganz aus dem Materiellen heraus, aus der Materie. Den Spiritualismus, ganz aus dem Geist heraus. Auf der anderen, in dem Kreuz gesehen, der Realismus, der nur das Reale ansieht. Oder der Idealismus, der nur die Weltgedanken, die Ideen sehen möchte. Und so kommen wir auch, dass die Seele in einer Stimmung sein kann. Und diese Stimmung, die geht von der Erdensphäre hinauf zur Mondensphäre, da sind wir im Okkultismus. Es gibt also Menschen, die das im Okkultismus sehen. In der Merkursphäre, im Transzendentalismus, in der Mystik, bei der Venussphäre, im Empirismus, bei der Sonnensphäre, im Voluntarismus, in der Marssphäre, Logismus und Gnosis bei Jupiter- und Saturnsphäre. Und wenn wir das uns kurz noch einmal im Detail ansehen, ist eben, wir beginnen unsere Gedanken zu bewegen, Willen hineinzubringen in unsere Gedanken und durch das Hineinbringen des Willens in die Gedanken können wir unsere Gedanken in anderen Schemen bewegen, als wir das zuvor aus dem Leben heraus uns angeeignet haben. Und dadurch, dass wir die Gedanken in Bewegung setzen, machen wir sie lebendig. Und durch die Lebendigkeit des Denkens können wir die Ideenwelt, die Begriffe besser wahrnehmen. Und so noch einmal durchgegangen, diesen Himmelskreis des Denkens, dem Materialismus. Aller Welt liegt Materie zugrunde, sucht in ihrem Inneren alles, die Gesetzmäßigkeit der Welt im Inneren und denkt sich ihr Äußeres, eben der Welt, zufällig. Dann der Sensualismus, nur das von den Sinnesorganen Wahrgenommene ist real. Weder dahinter liegendes Phänomen noch Materie werden anerkannt. Da sehen Sie, man kann das, wenn Sie verschiedene Weltanschauungen in der Philosophie betrachten, sie werden immer überall die jeweilige Diktion oder Schattierung des Denkens finden, die eben die Welt in einer gewissen Weise ansieht. Der Phänomenalismus, was ich wahrnehme, sind nur die Phänomene, die mit mir sagen, das ist eine reale Welt. Die Welt ist ja nur die Welt, die mir erscheint. Also nur das Phänomen der Welt akzeptiere ich. Und daraus kommen wir zum Realismus, der dann eben nur anerkennt das real um uns Existierende. Die Welt der realen Wahrnehmung ist im einziger Inhalt der Welt. Also ganz einseitig, aber eine berechtigte Art, die Welt zu sehen. Der Dynamismus, zu dem kommen wir nun, es ist dem, dass wir daraus entwickeln, dass wir ansehen, es gibt unsichtbare Kräfte, die in der Welt wirksam sind. Das ist die Realität. Die Kräfte, die unsichtbar sind, wie der Magnetismus, die Elektrizität, die Schwerkraft und so weiter. Der Monadismus, der dann sieht, es gibt unkonkretisierbare Wesen. Also wir gehen mehr in Richtung Spiritualismus, nun vom Dynamismus, aus deren Vorstellung die Welt sich bildet. Also wir verwandeln die Kräfte in Wesen, aber in unkonkretisierbare Wesen. Es sind von den dumpfesten bis zu den höchsten Wesen, die der Monadismus, also die Monaden, anerkennt. Und im gegenüberliegenden Seite zum Materialismus sehen wir die Denkart des Spiritualismus. Die Welt besteht aus eigenständigen Geistern, aus den göttlichen Hierarchien, aus den Elementargeistern, aus den Dämonen und Schatten und so weiter. Aus Geistern verschiedener Hierarchien. Die Materie wird vom Geist hervorgebracht und ist nur eine Maya. Wir anerkennen die Materie an sich nicht, es ist nur ein Schein. Und dann gehen wir weiter in Richtung des Idealismus, wir kommen zum Pneumatismus. Hinter dem die Welt sich bildenden Weltprozessen stehen aktive, tätige Wesen. Es sind Geister in der Welt, aber unklar in welcher Zahl. Und dann kommen wir weiter zum Psychismus. Die Welt wird von Weltprozessen gebildet, hinter denen Wesen sind, die aber nicht unbedingt aktiv gesehen werden. Und dann sind wir im Idealismus. Es sind Ideen, die die Welt vorwärts bewegen. Hinter dem Realen wirkt das Ideal in dem Weltprozess. Und dann kommen wir wieder Richtung Materialismus, der Rationalismus. In der Welt leben Ideen. Ideen, die sinnlich wahrnehmbar sind, sind Hintergrund der Weltprozesse. Und dann zum Mathematismus in seiner engen Verwandtschaft zum Materialismus und zu der Idee, die sich eben mathematisch abbilden lässt. Man erklärt sich die materielle Welt nur durch alles, wo auch mathematische Formeln und Berechnungen dahinter stehen. Etwas anderes anerkennt man nicht. Und so kommen wir von dieser Art, die Denkarten anzusehen und durch die Bewegung, durch das Verlebendisieren des Denkens uns der Erkenntnis der Wirklichkeit zu nähern, darauf, dass wir auch seelisch uns mit der Welt verbinden können und so in den Sphären, die durch die Wandelsterne, durch die Planeten uns gezeigt werden, zu erkennen, wir können eine Weltanschauungsstimmung haben des Okkultismus. Eine Esoterik im westlichen Kulturkreis ist der Okkultismus. Sie beschäftigt sich mit dem Geheimwissen, mit dem verborgenen Wissen, mit dem Okkulten, dem Nicht-Sichtbaren. Und wir können höher steigen von der Mondensphäre zur Merkursphäre, da sind wir dann im Transzendentalismus. Ja, in der Welt ist irgendetwas hinter allen Dingen, wie hinter meiner eigenen Wesenheit. Ich fühle nur, dass es da sein muss, außer mir, aber ich kann es nicht, ich kann mich ihm nicht vollständig nähern. Und die nächste höhere Sphäre in der Venussphäre, die Mystik in seiner eigenen Seele, erlebt er etwas über die Welt, der Mensch, was er äußerlich nicht erleben kann. Da erst enthüllt die Welt ihre Geheimnisse. Und in der Sonnensphäre den Empirismus, also die Erfahrung, alle Erkenntnis aus der Erfahrung im weitesten Sinn ableiten will. Alle Wissenschaften seien demnach als Erfahrungswissenschaften aufzufassen. Und dann der Willen, die Willensphilosophie im Marx, der Voluntarismus, für alle sozialen und psychischen Vorgänge das Primat des Willens gegenüber der bloßen Verstandestätigkeit betont. Also wo kein Wille, da ist keine Welt. Der Logismus, die Welt nach logischen Prinzipien aufgebaut sehen, die Seele in der Lage, wirklichkeitsentsprechende Gedanken, Begriffe, Ideen in sich gegenwärtig sein zu lassen. Das logische Aneinander bringen der Gedanken, das Ordnen, das logische Ordnen der Gedanken in der Jupitersphäre. Und dann die Gnosis, weitgehend esoterisch gehaltene, weltabgewandte geistige Strömung. Gnostiker bezeichnen sich als Wissende, die eigene unmittelbare geistige Erfahrung haben. Und so sehen wir, dass wenn wir in unserer Gedankenarbeit ja uns zu Bewusstsein bringen, ja, die ganze Welt können wir viel besser verstehen, wenn wir anerkennen, dass es verschiedenste Arten und Strömungen und Anschauungen und Stimmungen gibt, die Welt zu betrachten. Und wenn wir die Kraft uns erarbeiten, das durchzudenken, durchzufühlen, dann können wir viel mehr von den Dingen in Erfahrung bringen, auf dem Weg zur Erkenntnis. Und nun im dritten Schritt ist die rückhaltlose und unbefangene Hingabe an das, was einem die Welt sagen kann. Wenn wir eben die Welt an uns herantreten sehen, dann erleben wir oft, dass wir aus Selbstsucht unsere liebgewordene Meinung nicht hergeben wollen, nicht zugeben wollen, dass wir uns vielleicht geirrt haben. Und halte ich meine Meinung, den Wohlstand, das Wohlgefühl für wichtiger als die Wahrheit, kann ich mich der Wahrheit nicht nähern. Dann werde ich eben taub und blind für die Wahrheit. Jedes Urteil, jede Kritik muss schweigen. Ich werde wie ein leeres Gefäß, in das die fremde Welt einfließt. Also ich muss mich völlig leer machen im Bewusstsein, damit die Wirklichkeit der Welt an mich herantreten kann. Auch das Erkennen und Aufnehmen des Unangenehmsten muss man offen sein. Die Übung, ich zitiere, der selbstlosen geistigen Hingabe, in dem Menschen wird zur Kraft des Schauens in die geistige Welt. Das ist der Weg zur höheren Wahrnehmung, die uns da offen steht, wenn wir eben das, wenn uns das gelingt. Wir sind in einer Welt, in der wir so manipuliert sind, dass wir oft die unwahrhaftesten Dinge für wirklich halten und es gar nicht ertragen können, wenn jemand kommt und das Gegenteil, nämlich die Wahrheit behauptet. Wir weisen das anfangs zurück, teilweise auch aggressiv, weil wir das nicht ertragen können. Und wenn wir aber die Wahrheit erfahren wollen, dann müssen wir einmal annehmen, dass etwas, was dem, was wir glauben, widerspricht, doch sein kann. Und die nächste Stufe ist eben die Fähigkeit der rückhaltlosen und unbefangenen Hingabe. Uns ganz öffnen dem, was auftritt. Das gnadenvoll Befruchtende des Zukünftigen sehen wollen. Die Zukunftsimpulse der Menschheit und der Welt kommen aus der geistigen Welt. Wenn wir uns öffnen dafür, dann können wir das Befruchtende, das Schöne, Neue, Zukünftige in Erfahrung bringen, in Erkenntnis bringen. Dann können wir das Leben auf der Erde der Menschheit befruchten. Menschen, die das nicht haben, die können nur noch in Angst sozusagen die Zivilisation abwickeln, so wie das heute leider oft passiert, weil die keine Kräfte haben, Neues aufnehmen zu wollen oder zu können. Alle Meinungen gelten lassen, nicht die Wahrheit für sich beanspruchen. Das ist der Weg zu diesem dritten Schritt. Im vierten Schritt ist die Gelassenheit gegenüber Freud und Leid. Wir können dem Leid nicht davonlaufen, weil uns dann ein Teil der Welt fehlt. Wichtig ist zu erkennen, an eigener Freud und eigenem Leid erfährt man nicht viel von den Dingen der Außenwelt. sondern mehr nur von sich selbst. Sie sagen etwas über uns. Sympathie, Antipathie, Lust, Unlust sollen nicht Sensationsvermittler sein, um starke Empfindungen zu haben oder zu genießen, sondern Möglichkeiten der Wahrnehmung. Sie sagen etwas über uns, und indem wir etwas von uns erkennen, sagen sie uns auch etwas über das Ding, das wir erleben. Freude oder Lust benutzen, um Selbsterkenntnis und Verständnis von dem anderen Wesen zu erlangen. Sie teilen mir mein Verhältnis und die Wesenart der Dinge mit. So können Freude und Leid eben werden zu einem Sinnesorgane der eigenen Seele, die das Fremde und das Eigene uns offenbaren können. Und wenn wir da sind, auf unserem Weg der Stufen und Schritte zur Erkenntnis, dann ist es wichtig, an unserem Denken zu arbeiten, das Denken in Ordnung zu halten, sozusagen uns selbst durch eigene Denkkräfte zu ordnen. Unsere Gedanken sind oft kurz und wechseln und zusammenhanglos. Wir werden gestört von allem Möglichen, was von außen oder auf uns zukommt oder was von uns plötzlich im Bewusstsein auftaucht. Und es ist ein Unterschied zwischen solchen irritierenden Gedanken und solchen, die geistigen und göttlichen Ursprungs sind. Dadurch, dass wir Ordnung in unser Denken bringen, öffnen wir uns zur Fähigkeit hin, geistige und göttliche Gedanken aufnehmen zu können. Durch die Kontrolle des Denkvorganges, wo nur logisch und bewusst der eine Gedanke an den anderen folgt, kann das Denken vorbereitet werden, geistige Inhalte, also die Wirklichkeit der Welt, aufzunehmen. Und wenn wir so weit sind auf unserem Wege, dann kommen wir von dem, dass wir unsere Gedanken ordnen können, dazu, dass daraus ja die Anforderung besteht, unser Wesen auch in Ordnung zu bringen, dass wir nicht immer abirren. Und so ist das, was aus sich als nächster Schritt ergibt, das Handeln den Gesetzen des Edlen und Schönen und ewig Wahren folgen. Was beim Denken angestrebt wird, soll eben ins Handeln übergehen, sodass sich unser Wesen wandelt von einem irrelierenden Wesen, das in Wahrheit, in Unwahrheit, im Wahren und Falschen lebt und hin und her pendelt, zu einem Wesen, das strebt nach Wirklichkeit und Wahrheit im Denken und im Tun. Erkennt man etwas als richtig, so darf man nicht das persönliche Gefühl einen leiten lassen, dies oder jenes zu tun, sondern nur die Anschauung, was richtig ist. Nicht liebgewordene, anerzogene Dinge, nicht kulturelle Hemmschuhen oder irgendwie angelernte Verhaltensweisen, sondern wirklich aus dem eigenen Urteil heraus das Zutuende zu tun. Nicht, was einen persönlich befriedigt oder wo man Applaus dafür bekommt oder einem persönlichen, egoistischen Nutzen bringen soll, sondern der Antrieb soll sein nach höheren Idealen oder noch besser nach seiner moralischen Fantasie, also was uns aus dem Geistigen herauskommt, was unserem Denken als wahr, als wirklich, als eine heilende Möglichkeit für uns, für die Mitmenschen, für die Menschheit bringt, dass wir aus dieser moralischen Fantasie heraus handeln. Im Tun muss man keine Angst vor dem Irrtum haben. Unser Ich ist aus dem Göttlichen. Unser Ich kann das Denken in der Form anwenden, dass es wahr ist. Und das ist das, wo wir das Vertrauen haben können. Das Streben nach Wahrheit wird eine Kraft wecken, die von der unrichtigen Bahn ablenkt. Ich zitiere: Vertrauen auf die Kraft des Wahren, sagt dazu Rudolf Steiner. Und in der siebten Stufe ist das, was wir haben müssen und was gerade in der Gegenwart uns so schwer fällt, die Ruhe und die Sicherheit in der Seelenverfassung, das Seelengleichgewicht. Die Geduld, auf ein Urteil warten zu können, wie zuvor in der Gedankenarbeit ja dargestellt. Wir müssen die Geduld und die Kraft aufbringen und die Zeit, die Dinge auch vollständig erfassen zu wollen, nachforschen zu wollen. Wie viele Dinge werden an uns herangebracht in der Schule, in den Medien, die schlicht und einfach teilwahr sind oder unwahr sind oder wo vieles verschwiegen wird. Wir müssen da Arbeit hineinsetzen als Menschen, damit wir arbeitend danach forschen, wie denn die Wirklichkeit wirklich war oder wirklich ist. Da versucht der Mensch, die oben angeführten Schritte zu berücksichtigen, so können ihm höhere Erkenntnisse zukommen. Der Erkenntnissuchende wird nicht mehr bloß in den seelischen Erlebnissen leben, sondern es wird möglich, dass ihm höhere Ideen, Gedanken und Erkenntnisse zufließen. Wie in dem Schaubild vorher dargestellt, dem Menschen tritt die Wirklichkeit als Wahrnehmungsinhalt entgegen, aber indem der Mensch geistig an sich arbeitet, erlangt er die Fähigkeit der geistigen Wahrnehmung, der Intuition, höhere Ideen, Gedanken aus der geistigen Welt können erfasst werden. Solange der Mensch durch Lust und Leid lebt, kann er nicht durch sie erkennen. Das ist das, was uns hindert und wo wir auch viel manipuliert werden, in Angst gehalten werden, in ständiger Tätigkeit für irgendwelche Dinge, die nicht lebensnotwendig sind, für Ablenkungen, Freude und in Sympathien. Er muss der Mensch gegenüber Lust und Leid in einem solchen seelischen Gleichgewicht bleiben, dass er es nicht völlig ablehnen, dass er Freude empfindet und Lust, sondern dass er in einem seelischen Gleichgewicht ist, dass ihm die Merkmale der Wesenheit, die hinter Lust und Leid stehen, erkennbar werden. Hier ist notwendig, in Geduld warten zu lernen und zu arbeiten, bis einem solches eben die Erkenntnis gegeben ist. Das ist der Pfad der Erkenntnis, wie von Rudolf Steiner dargestellt. Also der Pfad, dass wir Vorurteile überwinden müssen, dass wir uns öffnen müssen, allem, was uns entgegenkommt, alles einmal auch glauben zu können, was entgegenkommt, es nicht abzulehnen, die Gedankenkraft, die Arbeitskraft, die Tätigkeit zu entwickeln, wirklich es vollständig ansehen zu können, auch die geliebte persönliche Meinung überwinden zu können, wenn sie nicht der Wahrheit entspricht. Und die Geduld, das alles in die Erkenntnis bringen zu können. Der Mensch kommt aus der Vergangenheit heraus, aus dem Luft-Seelen-Prozess. Das ist das alte Yoga-Atmen, das alte Yoga-Denken. Und wir sind heute in der Zeit des Licht-Seelen-Prozesses. Alle Sinnesorgane sind an sich Licht aufnehmende Wahrnehmungsorgane. Und so ist das Licht-Seelen-Prozess der, dass wir uns persönlich, das Persönliche, das überwinden müssen, dass uns am Vergänglichen, am Vergangenen, am Materiellen festhalten will, es uns zu überwinden, unsere Persönlichkeit, unseren Egoismus zu überwinden und man selbst dann das erkennt, was das Bleibende, das Zukünftige, das Geistige ist. Der Erkenntnisvorgang ist somit der Pendelvorgang des Licht-Seelen-Prozesses. Wir pendeln mit unserem Menschsein, mit unserem Bewusstsein in die geistige Welt hinein. Wir das unbewusste Verbundensein mit dem anderen, dem Unbekannten noch. Und aber das vorurteilslose Aufnehmen in diesem Pendelschlag in die geistige, in die Ideenwelt hinein und wieder das Zurückkommen in unser physisches, sinnliches Bewusstsein, in unser Tagesbewusstsein und dann das Verbinden in den beiden Pendelschlägen aus dem Geistigen und dem Sinnlich-Physischen. Und das wird dann das Selbstbewusstwerden. Erkenntnis ist nicht das Urteil, sondern das Erkennende. Liebende vereint sein mit dem Wesen. Das ist die totale Wirklichkeit, die wir erlangen können, indem wir uns mit dem wahren Wesen des Seins verbinden. Und dazu müssen wir selbst loswerden. Rudolf Steiner hat dazu noch angegeben, die Möglichkeit, die Erkenntnis zur völligen Objektivität, zum universell gültigen Begriff und umzuschmelten, umzusetzen, umzuarbeiten, das ist das zweifache Umschmelzen des Urteils. Durch die höhere Wahrnehmung gewinnen wir aus der geistigen Welt neue Erkenntnisse, durch diesen Licht-Seelen-Prozess und neue Urteile. Diese Urteile sind noch mit unserer eigenen Person verbunden, verfälscht. Also dadurch, dass wir auf der Welt leben, werden wir zu einem egoistischen Wesen, das eine Persönlichkeit hat, die durch ihr Fühlen alles individualisiert. Und indem wir das Urteil, das wir erlangen, einmal umschmelzen, also die Geistesforschung verlangt hier Geduld, das Urteil in sich so lange arbeiten zu lassen, also es sozusagen in sein Bewusstsein zu versenken, dass das Persönliche verschwindet und nur noch die Dinge sprechen. Zitiere, man muss gewissermaßen ein solches Urteil leben lassen, ohne dass man da dabei ist. Dadurch schmilzt man aus dem Urteil die Egoität heraus. Also die Geduld zu haben, dass alles Egoistische, das hineinspielt in das Urteil, hinwegfällt und uns das wahre Ding auftritt im Bewusstsein. Und dann können wir kommen zum zweiten Umschmelzen des Urteils. Hier kann auch wieder Geduld und lange Zeit notwendig sein, damit das Urteil in eine unmittelbare Verbindung mit dem Wesen der Tatsachen kommt. Zitiere, aber zwischen dem ersten und zweiten Umschmelzen ist das Urteil untergetaucht in die objektive geistige Tatsache. Also wir versenken es sozusagen in uns, um es zu befreien von unserer Egoität, von unserem individuellen, von unserem persönlichen und es ist zur totalen Wirklichkeit werden zu lassen oder die objektive Wesenheit und man merkt, die Sache selber gibt einem mit dieser dritten Gestalt das Urteil, das eben eine Anschauung ist zurück. Rudolf Steiner nennt es dann eine Anschauung, also die unmittelbare, reine Anschauung der Wirklichkeit. Und das ist dann das, was der Mensch in der Gegenwart und der kommenden Zukunft entwickeln kann, das ist das Herzdenken. Nicht mehr das intellektuelle, sinnlich-physische Denken, sondern das Denken des Herzens, das in unmittelbarer Verbindung steht mit der geistigen Welt, in Verbindung sich bringen kann mit dem Christuswesen. So dass das Ich des Menschen in Verbindung kommt mit dem Welten-Ich. Was wir erüben müssen, ist das Denken von Gedanken, die allein aus der geistigen Welt stammen und die Fähigkeit zum wahrhaft selbstbewussten Urteil. Erschauen wir die hinter den Dingen verborgenen geistigen Wahrheiten und erkennen, erfühlen wir sie als wahr, so sind wir des Herzdenkens mächtig. Also wir steigen eben in dieser Fähigkeit der Erkenntnis, in der Fähigkeit des Umschmelzen des Urteils zum universell Gültigen, kommen wir in die Verbindung mit unserem Herzen, mit der geistigen Welt, mit dem Geistigen und sind so eines neuen, eines seelisch-geistigen Denkens begabt. Wir üben das leibfreie Denken durch das längere, unbeeinflusste, ungestörte Festhalten, Meditieren von geistigen Sinnsprüchen, von Mantren. Also indem wir aus der geistigen Welt Gegebenes in unserem Bewusstsein wirken lassen, machen wir uns frei von den sinnlich-physischen Verirrungen und Beeinflussungen. Erbilden uns eine wahrheitsgetreue Urteilsfähigkeit. Mit dem Herzen können wir über den Ätherstrom, der im Herzen wirkt, der sich verbindet mit der geistigen Welt, in Verbindung kommen mit dem Wirken des Christuswesen in diesem Ätherstrom. Wir können Schauende werden des wiedererscheinenden Christus im Ätherischen, das Verständnis für das Christuswesen, unser Streben nach Geisterkenntnis und moralische Entwicklung kann uns bringen in eine geistgetragene Erkenntnis, zu einem neuen, liebedurchdrängten Herzdenken. Ein Denken des seelisch-physischen in Verbindung mit der geistigen Welt. Zum Abschluss möchte ich hier ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners noch sprechen, die Weltgedanken zu erfassen. die Weltgedanken zu erfassen, entreißt dem Leib die Seele und löst in ihr den Geist, den Seelenwillen am Weltgedanken entzünden und im Wollen zur Welt zurückzuwenden, was sie dem Denken geben mag, befreit in Liebesschöpferkraft den Menschen durch die Welten, die Welten durch den Menschen. Vielen herzlichen Dank.